Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ihr Lieben, ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in eine Atmosphäre von damals und uns so ein bisschen einstimmen auf das, was vor Pfingsten, vor diesem Pfingstfest sich so ereignet hat. Was war das nicht für ein Wechselbad der Gefühle? Da sitzen seine Jünger nun schon wieder alleine da. Sie hatten eine ganz spannende und verheißungsvolle Zeit mit ihrem Meister, mit Gott erlebt, mit Jesus erlebt. Nein, sie haben nicht alles verstanden in dieser Zeit. Vieles hat sie in Staunen versetzt, hat ihr Herz berührt, was er gesagt hat. Und natürlich gab es auch kritische oder herausfordernde Zeiten, vielleicht auch beängstigende Momente, aber sie hatten so viel erlebt, wunderbare Dinge gesehen, wunderbare Dinge gehört. Diese 3,5 Jahre, die hatten ihr Weltbild, ihr Denken auf den Kopf gestellt. Und es keimte in ihnen so eine Hoffnung auf von ihrem Retter, von diesem erwarteten und erhofften Retter, dass er nun endlich sie befreien wird von dieser Besatzungsmacht, den Römern. Sahen sie ihm und in ihm doch diesen lang ersehnten Retter. Und er würde das sicherlich in die Wege leiten können. Und nicht nur das, sie sollten ja auch an seiner Seite für sein Reich auf- und einstehen. Ja, mit allem waren sie nicht einverstanden, was er gesagt hat. Vor allem dem Punkt, dass er leiden würde müssen. Das fanden sie nicht so schick. Das fanden sie nicht toll. Aber er ließ sich nicht davon abbringen. Und dann mussten sie miterleben, wie er, ihr erhoffter Heilsbringer, abgeführt wurde, verurteilt wurde, gefoltert, hingerichtet und schließlich dort an diesem Holz, an diesem Kreuz starb. Tot. Und da schien irgendwie alles aus und vorbei, doch das Unfassbare passiert. Das Unfassbare passiert, sie hatten sich mitten in ihrer Traurigkeit und Enttäuschung und Furcht eingeschlossen, hinter geschlossenen Türen verschanzt und dann kam er mitten hinein. Der auferstandene Jesus war auf einmal wieder da. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk. Den sie für tot hielten, war auf einmal wieder da. Ich glaube, das war unfassbar herrlich, unfassbar überraschend sowieso. Er war wieder da. Zum Anfassen, zum Zuhören, zum Staunen. Und gerade als sie sich so mit dieser neuen Situation, so stelle ich mir das vor, so angefreundet hatten, rief er sie, gemeinsam auf einen Berg nahe Jerusalem zu kommen, um ihnen noch ein paar wichtige Hinweise zu geben, was sie tun sollten. Und dann verschwand er schon wieder. Vor ihren Augen. Haben wir erst gefeiert. Himmelfahrt. Dann verschwand er schon wieder. Und sie hatten eine Freude oder eine Erwartung. Eine Vorfreude. Konnten sie aber noch nicht ganz greifen. Er war weg. Aber er hatte gesagt, er würde sie nicht alleine lassen. Sie sollten zusammenbleiben. Zusammen warten. Zusammen beten. Auf die Verheißung. Nicht viele Tage sollte es dauern. Und dann würde etwas Bahnbrechendes passieren. Und das weltweit. Wie? Keine Ahnung. Spannend, oder? Wir befinden uns also mitten in diesem Kreis der Jünger, die da in diesem Obersaal sitzen und die voller Fragen sind. Was wird denn jetzt kommen? Und ich will uns an dieser Stelle mal ganz kurz dran erinnern, an das, was sie sich vielleicht auch gegenseitig in Erinnerung gerufen haben. Was hatte denn Jesus nochmal gesagt? Was hatte er genau gesagt? Weißt du das noch, Petrus? Oder sag mal, Johannes, weißt du noch, als wir auf dem Berg waren, was hat er denn gesagt? Genau, kannst du dich noch genau erinnern? Und ich will uns mal einladen, dass wir das nochmal gemeinsam lesen. So ein bisschen dran erinnert werden und dann gehen wir mitten hinein, was dann passiert. In Apostelgeschichte 1 ist uns das berichtet. Und zwar ab Vers 4. Apostelgeschichte 1 ab Vers 4 und ihr dürft gern mitlesen. Sonst lasse ich euch ja immer gern aufstehen als Wertschätzung vor dem Wort Gottes, aber heute ist so warm, dann mache ich das nur mal und schwitze mit für euch. So. Und als er mit ihnen versammelt war, nämlich Jesus, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit oder in Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber eins sage ich euch, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor den Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Auf die Verheißung des Vaters sollen wir warten. Genau, das hatte er gesagt. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe das so durchgelesen und dachte so, oh, die Verheißung des Vaters und da wird der Heilige Geist kommen. Ich hätte auch Fragen gehabt. Ihr auch? Also ich hätte so ein paar Fragen gehabt, um es ein bisschen genauer zu haben. Also ich will Sachen genauer wissen. Du auch? Oder? Also mich hätten so Sachen interessiert, weil er so sagt, also es wird eine Taufe sein, nicht mit Wasser. Haben wir uns letzte Woche mit Taufe, Wassertaufe beschäftigt, ne? Sondern in Geist. Hallo, wie sieht denn eine Taufe im Geist aus? Seid ihr mit mir? Also ich hätte mich auf jeden Fall, also weiß ich nicht, aber ich hätte schon gesagt, Jesus, kannst du uns noch ein paar Informationen genauer, wie sieht denn so eine Taufe im Geist aus, oder? Hättet ihr auch wissen wollen, oder? Ich kenne das nicht, Taufe im Geist, so. Wie ist denn das? Aber die Jünger, und das ist mega spannend, Jesus sagt das ihnen und die Jünger fragen diese Sachen gar nicht. Die beschäftigt irgendwas ganz anderes. Ich lese die Texte gerne so, wie als würde man die zum ersten Mal lesen und man ist so drin und denkt, oh, Jesus sagt das und dann fragen die Jünger, ich weiß nicht, wer es war, aber sie haben ihn gefragt, sag mal, wenn währenddessen wir warten, auf was auch immer, wie das aussieht, diese Verheißung des Vaters, was machst denn du währenddessen? Das fragen die hier. Stellst du in dieser Zeit, währenddessen wir warten, machst du da hier so Tabula Rasa? So ordentlich bom, 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 bom und dann ist, wow, dann ist hier Befreiung angesagt, oder? Spannend, aber das war das, was sie beschäftigt hat. Ich weiß nicht, was dich heute beschäftigt. Welche Frage? Aber Jesus sagt dann so ein bisschen ernüchternd, wisst ihr was? Ihr als Menschen wollt immer genaue Zeitdaten und Abläufe und Zeitpunkte, Termine wissen, damit ihr euch drauf einstellen könnt und gut planen könnt, oder? Einige nicken. Das brauche ich. Ich muss wissen, wann es losgeht. Ja? Ich weiß, die Siegels, die haben auch gewartet und das Kind kam und kam und kam nicht. Wann kommt's denn jetzt hier? Und Jesus sagt, nee, das ist gar nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Viel wichtiger ist zu wissen, was passieren wird. Fokussiert euch darauf lieber. Und schließlich, und das haben wir ja gerade gelesen, und dieses lese ich uns nochmal vor, beschreibt Jesus in einem kurzen, knappen Satz, was passieren wird, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und eigentlich macht er uns damit deutlich, hey Leute, das ist wichtig. Konzentriert euch darauf. Schauen wir uns mal an. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Vier Sachen sagt er hier. Vier Fragen beantwortet er hier, ohne dass sie ihn die gestellt haben. Cool. Wer? Ihr. Ihr, meine Jünger. Alle. Ihr gemeinsam. Ihr werdet Kraft empfangen. Und was? Ja, Kraft, Dynamis, Macht, Autorität. Das werdet ihr empfangen. Mut. Wie das aussieht, werden wir uns gleich noch anschauen. Die dritte Frage ist, wie? Wie wird sich das multiplizieren? Er sagt, ihr werdet was sein? Zeugen. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Ihr werdet aussagekräftige Augen- und Ohrenzeugen sein. Und wo? Ganz einfach. Sowohl vor Ort, als auch in der Nachbarschaft, als auch überall in der ganzen Welt. Ganz einfach, vier Fragen. Letztendlich ist das, was Jesus hier ankündigt, ihr Lieben, allen seinen Nachfolgern einen gemeinsamen, kraftvollen, weltumspannenden Zeugendienst, der bis heute übrigens gilt. Krass, oder? Die Ausführungen, die Jesus hier macht, die scheinen gar nicht so kompliziert zu sein. Er sagt schlichtweg, hey, wenn der Heilige Geist kommt, dann empfangt ihr Kraft. Das werdet ihr merken. Glaubt's mir. Das werdet ihr merken, das werdet ihr nicht verpassen. Ja? Wenn der Heilige Geist kommt, empfangt ihr Kraft und dann werdet ihr, also so steht's hier, ganz natürlich oder automatisch, das wird eine ganz logische Konsequenz sein. Wenn der Heilige Geist kommt, werdet ihr Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und wisst ihr was? Nicht nur gelegentlich, mal dort und mal dort, sondern wenn hier die Rede ist von Sein, dann werdet ihr das Sein. Ich glaube auch immer. Entweder bist du Zeuge oder du bist nicht. Amen. Du bist es. Mal ein Beispiel, was ich damit meine. Ich bin nicht nur Vater, wenn ich mit meinen Kindern gerade interagiere und mit ihnen spreche. Ich bin immer Vater, auch wenn ich schlafe. Ja? Und sogar wenn ich mit meiner Frau spreche, bin ich trotzdem Vater meiner Kinder. Versteht ihr, wir sind Zeugen, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist eine DNA, ihr Lieben. Das ist eine Identität, die Jesus hier Ihnen schon mal ankündigt, nur damit ihr es wisst, ihr Lieben, nur damit ihr es wisst. Wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr diese Identität haben. Ganz natürlich. Ihr Lieben, das hat mich ganz neu gepackt. Und dann schaust du auf die Zuhörerschaft, die hier gerade zuhört. Und mir kam so der Gedanke, ach nee, Jesus, also deren Wortführer oder Anführer hat es ja noch nicht einmal vor der eigenen Haustür geschafft, zu Jesus zu stehen, sondern hat ihn auch noch verleugnet, hat ein falsches Zeugnis abgelegt, als er gefragt wurde, du kennst den doch auch, du warst doch mit dem zusammen. Nee. Das wäre vor Gericht eine falsche Aussage, oder? Aber volle Lotte, ja? Wie hat sich das Jesus gedacht? Ich dachte so, also mal ehrlich, diese Verheißung des Vaters muss echt kraftvoll sein, damit da das passiert, was er sich vorstellt. So einen weltumspannenden Zeugendienst, das muss ja der Hammer sein. Und das war es auch, ihr Lieben. Jesus wurde in den Himmel aufgehoben, setzte sich zur Rechten des Vaters und dann kommt das Pfingstfest, das Wochenfest, Shavuot, 50 Tage nach Ostern, nach dem Passafest. Ein Erntedankfest. Und Gott, Der Herr erfüllt seine Verheißung. Er erfüllt seine Verheißung. Sie waren alle zusammen. Und dann erfüllte Gott seine Verheißung. Übrigens keine neue Verheißung. Schaut mal, schon hunderte Jahre vorher, Joel 3, Verse 1 und 2 steht: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Hier, du hast es heute schon gesagt, die Generationen arbeiten zusammen. Gott gießt seinen Geist aus über alle. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das hatte er schon angekündigt. Jesus hatte es wiederholt. Und dann passiert's. Genau an diesem Pfingsttag gießt Gott seinen Heiligen Geist aus. Wie ist das passiert? Sie sitzen zusammen, ein Brausen kommt wie ein starker Wind. Könnt ihr das nachlesen? Spannend, beeindruckend in Apostelgeschichte 2. Ich fasse das nur kurz zusammen. Und dann waren es wie Feuerszungen, die sich auf sie setzen, auf jeden Einzelnen. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie sprechen in neuen Sprachen, in neuen Zungen. Und das war eine Lautstärke, das war, hat Eindruck gemacht. Die Leute liefen alle zusammen. Warum? Weil erstens dieses Brausen, diese Bewegung. Und dann hörten sie alle in ihren verschiedenen Sprachen Gott loben. Die großen Taten Gottes anbeten. Und sie sagten, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Es bleibt also nicht ohne Auswirkung. Genauso wie Jesus gesagt hat. Wenn der Heilige Geist kommt, dann geht was los. Apostelgeschichte 2, 7 und 8 und 11 dazu. Fassungslos riefen sie, alle, die ringsrum waren. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner eigenen Muttersprache reden hört? Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Wie stark ist das? Eine riesengroße Verwunderung, dass sie sie verstehen. Aber wisst ihr, mich begeistert eine ganz andere Sache. Mich begeistert, dass das, was hier steht. Die Jünger reden ganz frei und laut von den großen Taten Gottes. Die vorher gesagt haben, nee, ich kenne ihn nicht. Reden von diesen großen Taten Gottes. Haargenau wie angekündigt. Oder was hatte Jesus nochmal gesagt? Wenn der Geist kommt, dann werdet ihr was tun, dann werdet ihr das bezeugen. Und das machen sie hier. Das machen sie hier. Und wie? Laut und deutlich, verständlich für alle Nationen, die da gerade anwesend waren. Wie kraftvoll war das denn? Und wisst ihr, was ich glaube? Dass dieser Gott, der seine Verheißung damals erfüllt hat, ihr Lieben, der ist heute noch dasselbe. Und er kann und will und wird uns genauso beleben. Führt was? Führt genau denselben Dienst, den Zeugendienst, dass wir ihn groß machen dort, wo wir sind. Amen. Weil er sich nicht verändert hat. Aber ich will euch nicht stressen mit so viel Begeisterung und Vorfreude auf das, was Gott tut. Ich will noch mal kurz reingehen. Was sind denn eigentlich Zeugen? Bitteschön. Was sind denn Zeugen? Zeugen oder Bezeugen bedeutet so viel wie beweisen. Die Richtigkeit bestätigen. Wer von euch war schon mal Trauzeuge? Na, guck mal, das seid ihr Zeugen. Ihr habt sogar dafür unterschrieben. Ihr habt bestätigt, die beiden, die da jetzt hier stehen, die meinen es ernst. Dafür unterschreibe ich. Ja? Also ihr habt bestätigt, ihr habt das testiert. Und was machen Zeugen? Ganz einfach. Sie haben etwas gehört, sie haben etwas gesehen, haben etwas miterlebt und davon erzählen sie. Das bezeugen sie. Und damit stehen sie wo? Im Dienst der Wahrheit, oder? Zeugen, die in den Zeugenstand gerufen werden, müssen was am Anfang machen? Sie müssen versprechen, dass sie was sagen? Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Oder? Das ist Zeugendienst. Genau das ist Zeugendienst. Und wenn man dann unter diesem Aspekt dieses Zeugendienstes mal die Apostelgeschichte weiter studiert, wir haben ja gerade den Bibelleseplan Apostelgeschichte. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Geht heute weiter. Liegen neu aus. Ja, also bleibt dabei. Wenn man da weiterliest, gerade schon in Apostelgeschichte 2, 32, in der Pfingstpredigt von Petrus sagt er, wir sind Augenzeugen seiner Auferstehung geworden. Wir haben gesehen, er ist ins Grab gelegt worden und wir haben ihn gesehen, als er wieder auferstanden ist. Er lebt. Das erzählt er. Augenzeugen. Und dann geht's gleich weiter. Müsste mal so am Stück lesen. Richtig cool. Apostelgeschichte 3 und Apostelgeschichte 4. Gott heilt durch Petrus und Johannes einen Lahmen. Und dann werden sie als Zeugen vor den Hohen Rat gerufen. Und was bezeugen sie? Jesus. Sie bezeugen die Größe Gottes und sie bezeugen, dass Jesus der Retter und der Erlöser ist. Und sie bekommen mächtig eins auf die Mütze. Hört auf! Aufhören! Schweigt! Ja? Oh, das ist so cool, das ist so cool, was sie dann sagen, das habe ich euch mitgebracht. Apostelgeschichte 4, Vers 20, was sie hier antworten. Die haben gesagt, Leute, entschuldigt bitte, aber das ist unmöglich. Das ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Ihr macht euch, ihr habt gar keine Ahnung, was in uns da ist. Keine Chance, dass wir das für uns behalten, ihr Lieben. Das geht nicht. Wir können nicht schweigen. Wir können nicht schweigen. Da ist ein freudiger Druck oder heilige Dringlichkeit. Nenn es, wie es will. Aber das muss raus. Das muss raus. In ihnen lebte und pulsierte der Heilige Geist, der sie ermunterte, Zeugen zu sein. Wir können nicht schweigen, wir können das nicht lassen. Punkt. Und dann haben sie weitergemacht. Dann haben sie weitergemacht. Immer weiter. Und bezeichnet, so bezeichnet ist, wie die Gemeinde der damaligen Zeit damit umging und wie sie gebetet haben. Wisst ihr, sie haben gesagt, boah, die haben uns bedroht. Die haben gesagt, hört auf. Und was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Und worum haben sie gebetet? Dass die Regierung weggenommen wird, die Blöden und so. Hey. Gar nicht. Sie haben gebetet, Herr, schenk uns Mut. Schenk uns freien Mut, dass wir einfach gar keine Angst haben, was zu sagen. Warum? Wir wollen es allen sagen. Und was macht Gott? Er beantwortet das Gebet. Die Städte bewegt sich. Ne? Apostelgeschichte 4, 31. Das kam wieder so eine Bewegung rein vom Himmel her und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Nochmal, wahrscheinlich waren etliche schon drunter, die das schon erlebt hatten, aber nochmal. Und sie fingen an oder machten weiter in dieser freien und ungezwungenen Freude von Jesus weiter zu erzählen. Das brachte ihnen dann später ganz schön wieder was ein und wurden noch gefoltert und. Verfolgung und alles. Aber sie haben gesagt, wir wollen diese gute Botschaft weitersagen. Wir wollen Zeugen sein. Er ist unser Herr. Wie cool ist denn das, oder? Hier, Apostelgeschichte 4, Vers 33, was danach passierte. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Jetzt frage ich dich, willst du Gottes Gnade in reichem Maß erleben? Ich ja, aber sowas von und am besten mit uns allen gemeinsam. Amen. Aber ich glaube, das bedeutet auch, dass wir sagen, Herr, wir vertrauen uns dir an und wir sagen, Herr, hier sind wir, füllt uns aus, gib uns Mut. Ich, und das hat was mit einer Entscheidung zu tun, ich möchte ein Zeuge sein. Wer jetzt richtig zugehört hat, würde protestieren, wie ich möchte ein Zeugnis sein, also ein Zeuge sein. Stefan, du hast doch gerade gesagt, wenn ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, dann seid ihr. Ich finde das einen wichtigen Gedanken. Und ich habe so bei mir gedacht, ist mir das, Stefan, bewusst? Hey, wenn du dich Gott geöffnet hast und seinen Geist empfangen hast, dann musst du ihn nicht noch bitten, Herr, lass mich dein Zeuge sein, dann bist du Zeuge. Und wenn du alleine das heute mit nach Hause nimmst, dass wir nicht das Gefühl haben, wir müssen das irgendwie rauspressen, jetzt bin ich ein Zeuge. Das ist so anstrengend, furchtbar. Ja? Und sagen, nein, Herr, füll du mich mit deinem Geist und dann werden wir mal sehen, was du dann daraus tust. Jeden neuen Tag, an jedem Ort, egal wo du hinkommst. Warum? Weil der, der in dir lebt, der ist immer mit dabei. Amen. Also wenn du das wirklich glaubst, sag doch mal Amen. Und dann, glaube ich, verändert sich etwas in dieser Haltung. Dann, wenn wir wissen ja, dass wir, nicht wir, dass der Stefan dann zu den Leuten kommt, der so genial ist. Nee, nix Amen, das war falsch. Die Amen-Stelle kommt jetzt. Dass nämlich der, der in uns lebt, der Geniale ist. Amen. Versteht ihr? Das ändert etwas am Denken. Weil der Geist Gottes in uns lebt, dürfen wir Zeugen sein, sichtbare Zeugen sein. Aber wir sind es, ihr Lieben, du und ich, wir sind es. Menschen, die die Wahrheit weitersagen. Vielleicht fragst du dich, Stefan, komm mal wieder runter. Mach ich. Und sitzt hier und sagst, ganz ehrlich, das waren doch damals die Jünger. Es ist ja auch klar, die waren ja auch Augenzeugen. Die waren doch mit denen zusammen. Die haben Jesus noch gesehen, als Mensch und als Auferstandenen. Ist doch klar, was hat das denn mit mir heute zu tun? Ich habe Jesus noch nicht als physischen Menschen gesehen. Du auch nicht, oder? Ich weiß, dass unter uns Leute sitzen, die schon mal Jesus im Traum gesehen haben, oder? Dass er ihnen begegnet ist. Das ist schon cool. Hätte ich auch gern mal, aber es ist ja nicht nötig. Weil wir, und das ist die gute Nachricht, die ich dir heute Morgen weitergeben darf auf diese Frage, was hat das mit dir zu tun? Wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott, mit Jesus, der heute immer noch lebt und der deswegen dir und mir begegnet, selbst wenn wir ihn nicht sehen, aber darfst du und darf ich, dürfen wir wissen, er lebt und er ruft uns heute noch dazu auf, sei mein Zeuge. Ich werde die Kraft des Heiligen Geistes senden. Nee, sagt er heute nicht mehr. Er hat sie schon gesandt oder er ist schon da. Aber er will, dass wir uns ganz neu in diese Kraft des Heiligen Geistes ganz neu hineinlehnen, ausstrecken danach, weil sie ist ausgegossen, sie ist schon da. Und wir dürfen sagen, Herr, hier bin ich. Als ein Zeuge, der nicht immer so kraftvoll ist. Aber ich weiß, du lebst in mir. Mach mich zu einem kraftvollen Zeugen. Und ich frage dich heute Morgen, möchtest du ein kraftvoller Zeuge sein? Vielleicht sagst du, naja, ich würde gerne, aber ich weiß gar nicht, wie sieht der denn aus, so ein kraftvoller Zeugendienst? Was muss ich denn da machen? Dazu will ich kurz zum Schluss noch was sagen. Wie sieht ein kraftvoller Zeugendienst heute aus? Und ich habe eine ganz schwierige Antwort mitgebracht für euch. Und ihr wisst schon, wenn ich das so sage, dass das alles andere als schwierig ist. Ich glaube, es sieht genauso aus wie damals. Nicht anders. Was meine ich damit? Gott ist derselbe. Amen. Der Heilige Geist ist derselbe. Hat nichts an Kraft eingebüßt. Die Botschaft ist dieselbe. Und die Zeugen sind aus demselben Holz, hätte ich gesagt, oder Material geschnitzt, damals wie heute. Auch dasselbe. Amen. Also dürfen und können wir und sollen wir von dem reden, was wir gesehen, gehört und erlebt haben. Das heißt Zeuge sein. Wie jetzt? Stefan, ich kann doch nicht das erzählen, was du erzählst. Nee, sollst du auch nicht. Du sollst das erzählen, was Gott mit dir getan hat, in deinem Leben getan hat. Deine persönliche Geschichte. Deine Geschichte, die Gott mit dir hat, die er vielleicht ganz frisch angefangen hat. Halleluja. Vielleicht die, die er heute mit dir anfängt oder weitermacht. Vielleicht Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast, wo du merkst in Gesprächen, teile doch das, was du mit Jesus erlebt hast. Aber ich bin doch gar nicht so theologisch hochgebildet. Brauchst du auch nicht dafür. Dafür brauchst du nicht theologisch hochgebildet zu sein, wenn du sagst, du möchtest das erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Amen. Also ich glaube, wir stellen uns das manchmal so irgendwie komplizierter vor, wie als müssten wir diejenigen sein, die auf alles eine Antwort haben. da wäre ich schon raus. Habe ich nicht. Und ich sage, ihr auch nicht, keiner von uns. Lasst uns von dem weitererzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und die Wahrheit mit den Menschen teilen. Das ist eine ganz schwierige Frage. Was ist denn die Wahrheit, oder? Oder darf ich besser fragen, wer ist die Wahrheit? Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, was die Wahrheit ist und wer sie ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann sagt er eine ganz wichtige Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und ihr Lieben, wenn wir das wissen und wenn wir das weitergeben und dazu das, was wir mit Jesus erlebt haben, dann darf ich dir vom Wort Gottes her attestieren, dann bist du ein Zeuge Gottes. Und in welcher Kraft? Ich glaube, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die bietet Gott immer wieder an, dass er sagt, du, sie ist doch da, bitte gehe nicht ohne sie. Sei nicht ohne diese Kraft unterwegs. Zeuge sein, und das habe ich mal so auf den Punkt gebracht, geschieht durch Wort und Tat. Durch das, was wir sagen und durch das, was wir leben. Und dafür brauchen wir die Fülle und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich brauche sie, dass er unseren Charakter prägt, dass er unser Denken, unser Reden prägt. Und ihr Lieben, ich möchte schließen mit einem Gedanken, was passieren kann. Und das berührt mein Herz total. Stell dir vor, wir alle, wie wir hier sind und darüber hinaus alle noch in unserer Stadt, die Jesus genauso lieb haben. Wir stehen auf als lebendige Zeugen. Was kann passieren? Wir hatten gestern einen nationalen Gebetstag für Erweckung in unserem Land. Und wir haben hier mit den Pastoren, Pastorinnen und Gemeindeleitern und Leiterinnen von unserer Stadt gemeinsam gebetet. Wofür? Für Erweckung. Wenn du sagst, boah, ich weiß gar nicht, was bedeutet Erweckung, dass wir alle rechtzeitig munter werden frühmorgens. Nein. Erweckung ist etwas, wenn Gott, und das hat er in der Geschichte schon häufig getan, wenn er punktuell an Orten in verschiedenen Landstrichen Menschen berührt und sie umkehren, sie Buße tun, sie Jesus annehmen und eine Dynamik entsteht, die eine ganze Region verändert. Und ich glaube, dass Gott es noch einmal tun will. Dass er dieses Land, dass er diese Stadt, dass er in dieser Welt eine Erweckung bahnbrechen will, dass wir uns aufmachen als seine Kinder und als Menschen, die er geschaffen hat, wieder dem Schöpfer entgegenflitzen, umkehren und diese Größe und Fülle Gottes erleben. Ich weiß nicht, was deine Erwartung ist. Ich möchte mit uns zum Schluss eine Story teilen rund um die Erweckungsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts um 1900 rum, wo daraus dann die Azusa Street Erweckung und die weltumspannende auch Pfingstbewegung entstanden ist. Und ich habe uns ein paar Bilder vor den Protagonisten mitgebracht. Und mich hat das total bewegt. Da ist dieser eine afroamerikanische Gläubige, der auf einem Auge blind ist und ihn sucht Gott aus, um durch ihn die Erweckungsbewegung mit voranzubringen. Aber es waren andere auch, die kurz vor dieser Zeit von Gott gebraucht worden sind, die wir alle irgendwo weniger kennen oder gar nicht. Da war nämlich ein Bibelschullehrer, der im Dezember 1900, Charles Fox Parham, dort an diesem Bibelseminar gepredigt hat, seine Bibelarbeit gehalten hat. Und ihr Lieben, der hat dann etwas später, als auch der William Seymour kam, ihn draußen im Flur zuhören lassen, weil er ein Afroamerikaner war. Das war ein Bibelschullehrer und Rassist. Krass. Und der gibt seinen rund 40 Studenten eine Hausaufgabe. Sie sollten in der Apostelgeschichte untersuchen, was das biblische Zeichen der Geistestaufe sei. Und einer seiner Studentinnen, die Agnes Osman, die kommt am 1. Januar 1901, kommt zu ihm und bittet ihn, ihr doch die Hände aufzulegen, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dem Sprachengebet und Sprachenrede zu bitten. Und sie empfängt den Heiligen Geist. An diesem selben Tag, so ist es überliefert, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, am 1. Januar 1901 sang Papst Leo XIII. Im Vatikan feierlich ein Lied, das sich nennt Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer Geist, komm. Und er weihte das 20. Jahrhundert dem Heiligen Geist mit einem Lied, das 1200 Jahre vorher geschrieben worden ist. Und viele glauben, dass er dieses sang, weil eine Nonne, die Elena Guerra, 12 bis 13 Briefe geschrieben hat, in denen sie den Papst flehentlich darum gebeten hat, er möge doch bitte mit der ganzen Kirche zu Gott beten um den Heiligen Geist und um eine neue Pfingstausgießung. Deswegen singt er dieses Lied und weiht damit dieses 20. Jahrhundert ein. Und was dann passiert ist, ist unfassbar. Was dann passiert ist, dass Menschen rund um den Globus erfüllt werden, getauft werden mit dem Heiligen Geist. Und ich frage mich, kann es sein, dass der Heilige Geist eine alte Nonne, eine junge Bibelschülerin, sogar einen Rassisten, der Fehler macht, einen Papst, einen Afroamerikaner gebraucht, um die Botschaft und die Kraft Gottes und das Reich Gottes weiter zu verbreiten? Ich glaube ja. Und hier ist ein Bild frei. Ich glaube, er will mit dir und mir weitermachen. Und wenn du sagst, oh, meine Voraussetzungen sind nicht so gut. Ich glaube, dass Gott jeden von uns in diesen Zeugendienst gebrauchen will. Und wir können sehen, wie Gott über die Jahrhunderte durch seinen Geist über Kontinente, über Sprachen, über Geschlechter, über Hautfarben und über Stände hinweg wirkt. Und er wirkt heute auch noch. Glaubst du das? Willst du nicht nur Zeuge sein, sondern willst du als ein Zeuge leben? Ich darf uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und möchte euch bitten, ihr Lieben, auch im Lobpreisteam, ich möchte uns ermutigen, dass wir an diesem Tag, an diesem Pfingstsonntag, gemeinsam Gott bestürmen. Dass wir sagen, nicht sagen, Herr, mach mich zum Zeuge, sondern ich möchte ein Zeuge sein, der erfüllt ist von der Kraft des Heiligen Geistes und darin lebt. Deswegen lasst uns gemeinsam ausstrecken nach der Kraft Gottes, dass sie sichtbar wird, dass sie das bewirkt, was Gott will. Ich glaube, dass Gott ein neues Pfingsten, eine neue Ausgießung schenken will. Warum? Weil er Sehnsucht danach hat, Erweckung zu senden. Und er fragt dich und mich, darf ich dich gebrauchen dazu? Bist du bereit? Und ich möchte mit uns beten und dich einladen, heute Morgen zweierlei. Wenn du sagst, oh ja, ich wäre so gern dabei, aber ich habe mein Leben so in dieser Form, wie du das hier beschreibst, noch gar nicht Jesus gegeben. Ich habe das noch nicht erlebt, diese Verwandlung. Ich weiß noch nichts von diesem Umkehren und Buße tun und sagen, Herr, vergib mir. Dann lade ich dich heute Morgen ein. Von einem Platz zu kommen, nach vorn zu kommen, dann wollen wir gemeinsam beten. Und die zweite Einladung ist, dass du nach vorn kommst und sagst, ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes. Er ist da, du hast dich für ihn entschieden, du weißt, er lebt in dir. Aber du sehnst dich danach, dass diese Kraft des Heiligen Geistes durchspricht, ganz natürlich, mitten im Alltag. Und dich zu einem kraftvollen Zeugen macht, der du bist. Dann komm ebenso nach vorn und wir wollen hier gemeinsam beten. Wir wollen Gott bestürmen, weil wir glauben, dass er heute noch tauft im Heiligen Geist, ausrüstet es neu mit Kraft und auch, dass er rettet. Und deswegen komm, lass diese Gelegenheit nicht verpassen und komm und streck dich aus und lade gerne die auch von Gemeindeleitung und vom Gebetsteam mit, dass ihr mit vorkommt und dass wir einfach für alle mitbeten. Kommt und lasst uns jetzt eine Zeit der Erwartung haben, dass Gott dich berühren will mit dem genau, was du brauchst. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und du bist über Jahrhunderte, Jahrtausende derselbe. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast es damals getan. Du hast deinen Heiligen Geist ausgegossen. diese Verheißung des Vaters wahrgemacht. Und du bist heute genauso hier. Und Herr, wir sind mit dieser Erwartung gekommen, von dir vom Himmel her zu empfangen. Zu empfangen, was nötig ist, Herr, damit wir diese kraftvollen Zeugen sind. Nicht aus uns, sondern aus dir und aus deiner Kraft. Und Herr, so wollen wir kommen, so wollen wir zu dir rennen, um in dieser Kraft ganz neu ausgerüstet, mit dieser Kraft ausgerüstet zu werden. Und Herr, auch zu dir rennen, wenn wir wissen und verstanden haben, Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen deine Rettung. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt begegnest als der, der rettet und der tauft und füllt im Heiligen Geist. Danke, dass du das jetzt tun wirst.